Diese Schöpfungserzählung geht in mehrfacher Hinsicht innovative Wege. Die Struktur der Werke und die Zeiteinteilung in Tage finde ich beeindruckend. Jedes Werk beginnt mit Gott sprach, es werde und es geschah so. Und dann geschieht nicht einfach so. Nein, Gott schafft, Gott tut, Gott macht. Gott trennt das Licht von der Dunkelheit. Er macht das Dach. Gott trennt das Wasser. Er lässt die Lichter entstehen und befestigt sie am Himmel und so weiter. Und anschließend betrachtet Gott sein Werk. Er schaut sich jedes Werk für sich an. Wir würden heute Feedback dazu sagen und beurteilt es. Und Gott sah, dass es gut war. Und so wurde es Abend und Morgen vom ersten bis zum sechsten Tag. Auf die kleineren Abweichungen, zum Beispiel erhalten ja die Werke an Tag 1 und 3 auch gleich die Bezeichnung. Das Licht wird Tag und der Himmel Firmament genannt. Darauf möchte ich jetzt nicht näher eingehen. Gott schafft an 6 Tagen in 8 Abschnitten die Erde. Und am 7. Tag ruht er. Diese Einteilung ist einmalig. Man findet sie weder im 2., dem älteren Schöpfungsbericht der Bibel, noch in anderen orientalischen Schöpfungsmythen. Gott beginnt mit dem Grundlegenden. Er schafft zunächst die elementaren Voraussetzungen. Er trennt Licht und Dunkelheit. Und mit dieser Trennung von Licht und Finsternis entstehen Tag und Nacht. Gott teilt die Zeit ein. Eine Zeit der Arbeit, der Aktivität und eine Zeit der Ruhe und Erholung. Gott schenkt den Lebensrhythmus, noch bevor er das Leben schafft. Wie gut! Wir brauchen diesen Rhythmus. Er ist für uns lebens-, ja, überlebensnotwendig. Allerdings stehen wir mit unseren Möglichkeiten, künstlich, also elektrisch Licht herzustellen und immer alles hell zu machen, in der Gefahr, uns um diesen Rhythmus zu bringen. Es ist für uns nämlich ein leichtes, die Nacht zum Tag zu machen. Und wir kennen ja auch den Begriff der Lichtverschmutzung. Eine weitere Zeiteinteilung ist die Einteilung in 6 Tage Arbeit und einen Tag der Ruhe. Auch dieser Wochenrhythmus steht in unserer Gesellschaft mit zur Disposition und ist längst nicht mehr so klar. Seien es die frischen Brötchen, verkaufsoffene Sonntage oder eben Maschinen, die rund um die Uhr die ganze Woche laufen müssen. Nach dieser Zeiteinteilung folgt die Raumaufteilung. Nach der Trennung in Tag und Nacht folgt die Trennung in Himmel und Erde und dann in Wasser und festes Land. Gott schafft Raum und Platz. Eine notwendige Einteilung für die Ausgestaltung der Erde. Und die Erde erhält ihre Ausstattung noch am selben Tag. Es wächst Gras und Kraut, Pflanzen und Bäume. Am 4. Tag entstehen dann die Gestirne, die Ausstattung für den Himmel. Die Sonne für den Tag, Mond und Sterne für die Nacht. Beides, Zeiteinteilung und Raumeinteilung, sind Grundvoraussetzungen für alles, was dann kommt. Grundvoraussetzungen für das Leben, für das Entstehen von Leben. Und dieses Leben entsteht ja dann am 5. Tag. Es folgt die Besiedlung der Erde mit Leben. Zuerst mit den Tieren des Wassers und den Tieren des Himmels. Also mit Vögeln und Fischen. Und einen Tag später folgen die Landtiere. Alle Arten von Vieh, Gewürm und Tieren und alles, was auf Erden kriecht. Und zu guter Letzt, auch noch am 6. Tag, folgt die Erschaffung des Menschen. Und Gott sprach, ich zitiere hier Auszüge aus dem Luthertext. Lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Gott segnete sie und sprach, Seid fruchtbar und mehrt euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan und herrschet über Fische, Vögel, alles Getier und so weiter. In diesem Text werden im Griechischen zwei Begriffe verwendet, die als Abbild und als Repräsentation übersetzt werden können. Wir, die Menschen, sind als Gottes Abbild geschaffen. Und dabei geht es jetzt nicht in erster Linie um unsere äußere Ähnlichkeit, sondern es geht vielmehr darum, stellvertretend, repräsentierend auf der Erde zu leben und zu wirken. Mit diesem Abbildsein, dieser Ebenbildlichkeit, ist eine Aufgabe verbunden. Die Aufgabe, stellvertretend das Werk Gottes weiterzuführen. Es ergeht an uns der Auftrag, die Erde zu füllen und die Tiere zu beherrschen oder, wie es im zweiten Schöpfungsbericht heißt, die Erde zu bebauen und zu bewahren. Diese Gottesebenbildlichkeit beinhaltet also primär die Aufgabe. Erst mit der Aufgabe sind wir als Ebenbild vollständig. Und diese Aufgabe lässt uns Menschen eine ganz besondere Würde und Wertschätzung zukommen. Und diese Wertschätzung gilt allen Menschen. In Babylon beanspruchte der König diese Gottesebenbildlichkeit. Er herrschte an Gottes Statt. Die Bibel aber betont in der Schöpfungserzählung die Gottesebenbildlichkeit aller Menschen. Diese Würde wird allen Menschen zugesprochen, Männern und Frauen, denn er schuf sie als Mann und Frau und unabhängig von Hautfarbe, Kultur, Ethnie und Religion. Dazu oder deshalb bekommen wir, die Menschen, auch zuerst den Segen Gottes. Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar. Erst der Segen, dann der Auftrag. Somit sind wir befähigt und beauftragt, die Verantwortung für diese gute Schöpfung zu übernehmen. Und was bedeutet das nun konkret? Gott schafft einen wohlgeordneten Lebensraum. Er schenkt uns eine Welt, in der nicht das Chaos herrscht, sondern Leben für Mensch und Tier möglich ist. Eine Welt, in der alle Menschen gleichberechtigt und gleich beauftragt leben können, leben dürfen, leben sollen. Und an dieses Handeln Gottes sollen wir anknüpfen. Wir sollen sein Werk so weiterführen, dass alle Geschöpfe in gleicher Weise an dieser guten Schöpfung teilhaben können. Wir sollen so handeln, dass ein bewohnbarer Raum, eine bewohnbare Welt garantiert ist. Tiere, die es heute zu beherrschen gilt, sind nicht Löwen und Krokodile, sondern Umweltverschmutzung, Klimaerwärmung, Kriege, Gewalt und Ungerechtigkeit. Sie machen ein Leben und erst recht ein Leben in Frieden und Gerechtigkeit unmöglich. Mit der Industrialisierung ausgehend von Europa begann der Raubbau an der Natur. Und inzwischen hat er die gesamte Erde erfasst. Mit der Abholzung der Regenwälder, es werden pro Minute ca. 35 Fußballfelder große Flächen gerodet, und der Vermüllung, zum Beispiel unserer Meere mit Plastik, zerstören wir unsere Lebensgrundlagen nachhaltig. Laut einer Studie schwimmen 150 Tonnen Plastik im Meer mit stetig steigender Tendenz. Wir setzen auf Wirtschaftswachstum und steigern unseren Konsum, egal um welchen Preis. Vertreter der Autoindustrie manipulieren die Abgaswerte auf Kosten unserer Gesundheit. Vertreter des Tourismus verhindern, dass Flugbenzin angemessen versteuert und damit ökologisch fragwürdiger, unverantwortlicher Tourismus unterbunden wird. Wir, Deutschland, liefern von der Regierung genehmigt Waffen in Krisengebiete und an Diktaturen und verdienen viel Geld mit dem Leid und dem Elend von Menschen. Um den Garten Gottes, unsere Erde, zu bebauen und zu bewahren, müssen diese Tiere beherrscht werden. Und dazu braucht es alle Menschen. Männer und Frauen aus allen gesellschaftlichen Schichten, aus allen Erteilen. Und Gott? Gott vollendet sein Werk am siebten Tag und ruht am siebten Tag von allen seinen Werken. Dieser siebte Tag, diese Ruhe, ist der Gipfel, die Krönung der Schöpfung. Die Frage ist doch, leben wir, um zu arbeiten, oder arbeiten wir, um zu leben? In unserer immer schneller, hektischer werdenden Zeit hat sich diese Frage wahrscheinlich jede und jeder schon mal gestellt. Aber auch ohne Smartphone, Waschmaschine und andere moderne Errungenschaften bestand das Leben aus Arbeit. Arbeit gehörte schon immer, schon zu vorbiblischen Zeiten zum Leben. Und während in den mesopotamischen Schöpfungserzählungen davon ausgegangen wird, dass die Götter die Menschen geschaffen haben, damit sie ihnen bei der Arbeit helfen, setzt der Schöpfungsbericht der Bibel einen komplett anderen Akzent. Gott schafft sich den Menschen als Ebenbild, der in die Rolle als Schöpfer und Bewahrer der Schöpfung eingesetzt wird. Gott dreht die Sache um. Der Mensch arbeitet, um zu leben. Und deshalb vollendet Gott sein Werk auch nicht mit der Erschaffung des Menschen, sondern mit der Ruhe am siebten Tag. Dieser siebte Tag ist der Gipfel, die Krönung der Schöpfung. Und Gott segnete den Tag und heiligte ihn. Diese Tages- und Wocheneinteilung wird so erstmals in der Schöpfungsgeschichte beschrieben und das zweite Mal wird die Sieben-Tage-Woche dann beim Volk Israel in der Wüste erwähnt. Sechs Tage sollen sie Manna sammeln und am siebten Tag finden sie dann nichts. Und da erhält dieser Ruhetag den Namen Sabbat. Und schon einige Kapitel weiter wird dieser Ruhetag in die erste Rechtsordnung der Israeliten aufgenommen. Aber bis zu diesem Zeitpunkt ist dieser Ruhetag reines Geschenk, ein Privileg von Gott, an dem wir Menschen teilhaben dürfen, weil wir Ebenbild sind. Ein Geschenk, das dem Schöpfer heilig ist, also wertvoll und nicht verhandelbar. Als das Volk Israel dann den Sinai erreicht, erhält es die Gebote und darin wird der Ruhetag vom reinen Geschenk zum Gebot. Denke an den Sabbattag und halte ihn heilig. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke, deine Arbeit tun. Am siebten Tag aber ist ein Sabbat für den Herrn. Und die Begründung folgt mit der Schöpfungserzählung, weil Gott an sechs Tagen Erde und Himmel schuf und am siebten Tag ruhte. Diese Sieben-Tage-Woche hat sich bis heute nahezu weltweit durchgesetzt. Wie angefochten und gefährdet dieser Rhythmus ist, habe ich ja schon erwähnt. Aber halten wir fest, wir haben ein göttliches Recht auf Pausen. Gott heiligte den siebten Tag und wir? Ich möchte uns heute Morgen auf die Schönheit unserer Erde aufmerksam machen, auf die Genialität unserer Schöpfung. Verlernen wir nicht, immer wieder darüber zu staunen und dankbar dafür zu sein. Achten wir beim Spazierengehen mal auf die bunte Vielfalt unserer Natur. Besonders im Frühling und ich glaube ganz besonders dieses Jahr hat es wahnsinnig geblüht. Und jetzt setzen schon viele Früchte an. Wirklich ein Grund zum Staunen. Oder sehen wir noch die Besonderheiten unserer Schwäbischen Alb, die verschiedenen Landschaften mit ihren Höhlen und Bachläufen. Es soll ca. 2000 Höhlen auf der Schwäbischen Alb geben und es gibt in Baden-Württemberg ca. 1000 verschiedene Moose. Wir sollen und dürfen aber auch nicht darüber hinwegsehen, wie bedroht diese gute Schöpfung ist, wie verseucht und verdreckt die Gewässer sind und was für Folgen die voranschreitende Klimaerwärmung mit sich bringt. Wie wir durch rein wirtschaftliche Interessen unsere Lebensgrundlagen zerstören. Und da tragen wir als Industrienation mit unserer Gewinnmaximierung und dem Anspruch nach ständigem Wirtschaftswachstum maßgeblich dazu bei. Aber wo können denn wir, wo kann denn ich ganz persönlich zum Umdenken und zur Veränderung beitragen? Wie können wir den Garten Gottes gut gestalten, bebauen und bewahren? Muss es immer Alufolie sein? Senf in der Tube oder im Glas? Mehrwegflasche statt Dose? Braucht der Salat oder das Gemüse wirklich diese Folie? Jute statt Plastik, ein uralter Slogan, aktueller denn je. Coffee to go, Essen to go, Pizza, Hamburger, alles für unterwegs, die neue Esskultur. Und was bleibt dann? Nicht nur der Wegrand gesäumt von Umverpackungen von McDonald's bis nach Mössingen rein oder da vorne am Steinlachstrand, auch ein leuchtendes Beispiel. Jeder fünfte Baum, der gefällt wird, landet in der Papierherstellung. Achten wir beim Kauf von Papier darauf, auch Recyclingpapier zu nehmen und drucken wir dann auch nur das aus, was wir brauchen und wenn möglich beidseitig? Kann man das Gerät noch reparieren oder werfe ich es weg, weil es schon die neue Generation mit mehr Technik und Komfort auf dem Markt gibt und mich reizt? Jedes Jahr die neue Handy-Generation? Sage ich meine Meinung, wenn Geiz ist geil angesagt ist bei meinen Kolleginnen? Nur ein paar wenige, ganz persönliche Beispiele, die sich ganz beliebig erweitern lassen. Inzwischen gibt es ja auch Pionierprojekte, wie zum Beispiel Friedis Unverpacktladen in Reutlingen neben der Marienkirche. Da kann man wieder einkaufen wie zu Tante-Emma-Ladenzeiten. Oder die Idee eines Kieler Gymnasiums, Pfand auf Plastiktüten zu verlangen. Oder am Freitag in der Zeitung Aktionswoche gegen Plastikmüll in Tübingen. Wir sind aufgerufen, gemeinsam die Verantwortung für diese bedrohte Erde zu tragen. Denn wir sind als Ebenbilder Gottes dazu wertgeachtet, befähigt, beauftragt und verpflichtet, unsere Erde als Lebensraum für Mensch und Tier zu bewahren. Dass für alle gleichermaßen ein gelingendes Leben möglich ist und bleibt. Denn Gott wollte das Leben, als er diese Erde schuf. Und er hat sie gut gemacht. Amen. Ich möchte noch mit uns beten, mit Worten von Johannes Hansen. Wenn es möglich ist, dann bitte ich aufzustehen. Was wären wir ohne dich, o Gott? Du gabst uns einen Namen. Du nennst uns deine Menschenkinder. Du nimmst dich unserer gütig an. Viel Ehre übergabst du uns, wir dürfen Diener und Herren sein. Bevollmächtigt sind wir durch dich, so hoch denkst du von uns, hast uns verantwortlich gemacht für deine wunderbare Schöpfung. Sie bleibt stets dein Eigentum, Diener und Herren sind wir. Machet euch die Erde untertan, doch kränkt sie dabei nicht. Sie ist keine Beute für das große Geld. Nicht zum Ausschlachten gemacht, vielmehr zur Nutzung und Bewahrung. Der Schöpfer will sich ihrer freuen. Freut euch des Gottes, der euch machte. Auch ihr seid Werke dieses Schöpfers, mit Körper, Geist und Gaben und eurer Sehnsucht nach dem Guten, aus des Schöpfers Geist geboren. Bekennt doch, dass ihr Gottes seid. Ihr Architekten und Ingenieure, ihr Physiker, Chemiker, Biologen, Mediziner, Manager, versucht euch nicht als Götter. Seid dankbar Gottes Mitarbeiter und tut, was er von euch erwartet. Amen.